Und wenn man es aber selber ist, denkt man, man ist schuld. Und dann hat man plötzlich in seiner Psychose noch mal größere Schwierigkeiten, weil man weiß, dass man eigentlich outgecastet ist von der Gesellschaft, dass man derjenige ist, der Schlimmes macht und glaubt das dann auch noch. Menschen mit Psychosen nehmen das dann an. Das heißt, diese Stigmatisierung hat dann auch noch mal wirklich weitreichende Folgen für die Menschen selbst. So eine Berichterstattung, dass sie denken, ich bin gewalttätig.
Ihr hört 50 Minuten, den psychoanalytischen Podcast der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin. Für die Länge einer Psychotherapiestunde bringen wir eine psychoanalytische Perspektive in Podcastform.
Es fühlt sich wie ein Dauerbrenner an, über Psychosen zu sprechen. Ein psychisches Krankheitsbild, das besonders stark fasziniert und gleichzeitig besonders viel Angst macht. Psychosen sind befremdlich. Ja, sie sind für die Mehrheit der Bevölkerung nicht ohne weiteres zu verstehen. Und das Unbekannte macht recht verlässlich Angst. Deswegen tragen Menschen mit Psychosen schnell das Label verrückt. Sie sind der Inbegriff von nicht normal. Das ist ein Problem. Und zwar ein großes. Es führt zu einer Stigmatisierungsspirale, die Betroffene ins gesellschaftliche Abseits stellt. Eine Hauptursache dafür ist Halbwissen, Unwissen und vor allem Falschinformationen. Die meisten Menschen haben schlicht keine Ahnung von psychotischen Erkrankungen und pflegen Vorurteile. Gefährlich wird das, wenn Journalisten massenwirksam Dinge verbreiten, die einfach nicht stimmen. In der heutigen Folge wollen wir das ändern und euch tatsächliche, wissenschaftlich valide und nachprüfbare Informationen an die Hand geben. Damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge 50 Minuten. Mein Name ist Daniel Jakubowski. Ich beschäftige mich an der IPU mit Wissenschaftskommunikation. Heute machen wir den Faktencheck zum Thema Psychosen. Wir räumen mit Missverständnissen und Mythen auf und klären, was man tatsächlich über Psychosen wissen kann. Dazu sprechen wir mit Dorothea von Hebler. Sie ist ausgewiesene Psychose-Expertin und bereits zum dritten Mal bei uns im Podcast zu Gast. Was ist eine Psychose? Von außen betrachtet sind Psychosen Zustände, in denen die Realitätsprüfung misslingt. Die Grenze zwischen dem Ich und der Umwelt verschwimmt. Plötzlich weist das Gehirn scheinbar neutralen Reizen eine enorme, oft bedrohliche Bedeutung zu. Dann wird auf einmal auffällig und bedeutungsvoll, was ohne psychotische Zustände von unseren Gehirnen nicht bewusst wahrgenommen wird. Hirnphysiologisch betrachtet gibt es eine Dysregulation des Dopaminsystems an verschiedenen Stellen im Gehirn. Das führt unter anderem dazu, dass Menschen mit Psychosen Muster erkennen, die für Außenstehende nicht nachvollziehbar sind. Der Begriff Psychose ist keine Krankheitsdiagnose, sondern beschreibt ein Phänomen, das bei verschiedenen Erkrankungen in unterschiedlicher Ausprägung auftreten kann. Psychosen sind eine Art Symptomkomplex, der zumeist in positive und negative Symptome unterteilt wird. Positiv bedeutet, es kommt etwas hinzu. Das sind Symptome, die am häufigsten mit Psychosen in Verbindung gebracht werden, beispielsweise Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Negativ bedeutet im Umkehrschluss, dass etwas im Erleben fehlt, etwa Antriebslosigkeit, sozialer Rückzug, Verflachung der Emotionen oder auch eine Verarmung des sprachlichen Ausdrucks. Die am häufigsten mit Psychosen in Verbindung gebrachte psychische Erkrankung ist die paranoide Schizophrenie. Daran lässt sich ganz gut erklären, inwiefern eine Psychose erstmal einen Zustand und keine vollständige Erkrankung beschreibt. Eine Schizophrenie geht mit psychotischen Symptomen einher, die zumeist wellenartig verlaufen, also immer wieder akute psychotische Zustände, die von Phasen mit milderen oder ganz ohne Symptome abgelöst werden. Entscheidend ist, dass die Problematik über einen länger als 6 Monate dauernden Zeitraum anhält. Erst dann lässt sich eine Schizophrenie tatsächlich als solche diagnostizieren. Dem stehen zahlreiche, tendenziell kürzer andauernde psychotische Zustände entgegen. Das klassische Beispiel ist eine Drogenpsychose, die im Normalfall nach Stunden bis wenigen Tagen wieder abklingt und auch nicht ohne Drogen wiederkehrt. Ohnehin ist das wichtig zu beachten. Psychosen tauchen manchmal nur vereinzelt auf und bilden sich dann vollständig zurück. Also Psychosen sind ein Phänomen, eine Zustandsbeschreibung. Wie fühlt sich das an? Psychosen zu erleben bedeutet weniger ein Nachdenken über verrückte Dinge, als vielmehr eine totale Veränderung der Sinneswahrnehmung. Die Welt wird lauter und bedeutungsvoll. Stell dir vor, du gehst durch eine belebte Einkaufsstraße. Normalerweise blendet dein Gehirn 99% der Reize aus, damit du dich in der Welt orientieren kannst. Du kannst außerdem entscheiden, worauf du dich fokussierst und dein Handeln richtest. In einer Psychose passiert das Gegenteil. Das Quietschen einer Straßenbahn ist plötzlich kein Geräusch mehr, sondern ein Signal, das direkt dir gilt. Das Lachen einer Gruppe Jugendlicher hinter dir ist nicht zufällig. Du bist absolut sicher, dass sie über dich lachen und deinen Untergang planen. In einem akuten Zustand kann das Gefühl entstehen, dass die Barriere zwischen deinem Inneren und der Außenwelt aus Glas ist. Du hast das Gefühl, Passanten könnten deine Gedanken wie einen Newsticker mitlesen. Das erzeugt eine existenzielle Angst. Das lässt sich an einem klassischen Beispiel veranschaulichen. Wer schon etwas über Psychosen gehört hat, wird zumeist auf die Stimmen gestoßen sein, die psychotische Menschen häufig hören. Wenn Betroffene Stimmen hören, dann klingen diese nicht wie ein Gedanke oder innerer Monolog, sondern so real wie der Podcast, den ihr gerade hört. Es ist eine echte sensorische Erfahrung. Wenn diese Stimmen dich beleidigen oder dir Befehle geben, ist der Stresspegel vergleichbar mit einem physischen Überfall. Genau an diesem Punkt setzen wir jetzt in unserem Gespräch mit Dorothea von Hebler an, dem Erleben von Menschen, die Psychosen haben und was daraus folgt. Dorothea von Hebler ist Psychiaterin und arbeitet psychotherapeutisch mit psychotisch erkrankten Menschen. Sie leitet an der IPU den berufsbegleitenden Studiengang Interdisziplinäre Psychosentherapie. Darin geht es um den notwendig multiprofessionellen Umgang mit Menschen mit Psychosen. Liebe Frau von Hebler, ich freue mich, dass Sie wieder bei uns im Podcast zu Gast sind. Herzlich willkommen.
Danke, danke für die Einladung.
Wir gehen direkt in medias res, fangen mit einem etwas härteren Thema an. Ich würde gerne über Gewalt sprechen. Der Hintergrund ist, dass wenn man so, früher hätte man gesagt, die Zeitung aufschlägt, wenn man in den Medien nachliest, dann stehen Psychosen häufig in der Berichterstattung zumindest im Kontext zu Gewalt. Ich hole mal kurz ein bisschen dafür aus, um es an einem Beispiel zu machen. In der Nähe von Stuttgart gab es jetzt vor kurzem einen Fall eines psychotisch erkrankten 28-Jährigen, der seinen Vater mit einem Messer getötet hat. In der Berichterstattung heißt es, der Täter habe ausgesagt, aufgrund eines Chips im Kopf gehandelt zu haben, der ihm befohlen habe, seinen Vater zu messern, wie er das formuliert hat. Seine Schwester habe der Polizei gesagt, dass etwas Schlimmes schon länger zu erwarten gewesen sei. Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, hat sie gesagt. Seit mehreren Jahren schon sei die psychotische Diagnose des Mannes bekannt gewesen. Er habe aber seine Medikamente nicht genommen und zudem, auch das Aussage der Schwester, Marihuana konsumiert. Ich sage direkt vorweg, das ist nun wirklich keine häufige Nachricht, also dass irgendwie das ständig passieren würde. Abgesehen davon, dass über Gewalttaten ohnehin nicht ständig und vor allem nicht überregional berichtet wird, sind psychisch erkrankte Menschen ziemlich selten Täter. Nicht häufiger als die Normalbevölkerung. Gleichzeitig ist die Aufmerksamkeit aber um ein Vielfaches höher, wenn beispielsweise herauskommt, dass Täter möglicherweise psychisch erkrankt waren, beziehungsweise eben konkret auch an einer Psychose litten. Das heißt, die Häufigkeit und Gefahr, die von psychotisch erkrankten Menschen ausgeht, wird gemessen an der Berichterstattung definitiv überschätzt. Das stelle ich hier schon mal fest. Allerdings ist die Zahl der Psychosekranken bei sogenannten Amok-Taten überdurchschnittlich hoch. Es gibt Berechnungen, die von etwa einem Drittel der Taten durch Psychosekranke ausgehen. Nun führt diese erhöhte Aufmerksamkeit beispielsweise dazu, dass in der öffentlichen Wahrnehmung häufig psychotisch erkrankte Männer Gewalttaten begehen. In der öffentlichen Wahrnehmung. In den letzten Jahren eben vor allem solche Messerattacken. Da wird dann ist meistens der Kontext, in dem darüber berichtet wird. Die Täter, über die gesprochen wird, sind dann in der Berichterstattung meist Ausländer, mal legal, mal illegal in Deutschland. Wenn ich diese Dinge so ausspreche, spüre ich förmlich, dass da irgendwie einiges zu kurz gedacht ist und wir in eine sehr heikle Konstruktion geraten. Deswegen betone ich das auch schon so in der Berichterstattung und will da jetzt gar nicht so irgendwelche absoluten Aussagen wiedergeben, die so natürlich nicht sind. Deswegen möchte ich mit Ihnen versuchen, mal einige Tatsachen und Fakten in die Sache reinzubringen. Das betrifft aus meiner Sicht einerseits das Wesen der Erkrankung einer Psychose und andererseits den Umgang, zu dem wir dann im weiteren Verlauf noch kommen. Schauen wir mal auf die Tat des 28-Jährigen in der Nähe von Stuttgart, dessen Psychose offenbar dafür gesorgt hat, dass er einen Chip in seinem Kopf wähnte, von dem er dann den Tatbefehl bekommen hat. Wie blicken Sie auf eine solche Tat? Wie schätzen Sie sowas ein?
Ja, es ist so eins der schwierigsten Themen, sicherlich des letzten Jahres, aber auch der letzten Jahre. Es hat zwei Aspekte. Das eine ist, und das möchte ich gleich vorwegschicken, und das haben Sie auch in Ihrer Formulierung ganz gut eigentlich fassen können, die Stigmatisierung hat zugenommen. Die Stigmatisierung für Menschen mit psychischen Erkrankungen hat zugenommen, insbesondere für die Menschen mit psychotischen Erkrankungen im engeren Sinne, Schizophrenien oder auch bipolar. Muss ein bisschen aufpassen, die Psychose selbst ist noch keine Schizophrenie. Insofern gibt's da vom Wording her nochmal, muss man genauer nochmal hinschauen. Das, was Sie beschreiben mit dem jungen Mann, 28 Jahre alt, und dem Chip im Kopf, das ist vermutlich eine schizophrene Erkrankung oder eine Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis und ein relativ häufiges Symptom mit dem Chip im Kopf, was ein Bild für eine Fremdsteuerung ist. Das heißt, der junge Mann fühlt sich fremdgesteuert. Er hat das Gefühl, er hat nicht mehr die Regie über sich selbst. Und seine Handlungen sind auch dementsprechend nicht von ihm selbst. Wenn er auch in einem gesunden Zustand sagen würde, behandelt oder irgendwie Wochen davor oder danach, niemals würde ich meinen Vater umbringen, ist es echt und ehrlich. Das ist kein Ausdruck von Hass gegen den Vater, sondern es ist ein Teil, der in dem Moment dann zum handelnden Teil wird, mit einer ganz furchtbaren Konsequenz. Das andere ist, dass sowas laut wird, dass sowas genutzt wird. Das entspricht im Moment den Menschen, die Angst haben, fast durchweg Angst haben und froh sind, wenn andere Täter werden oder wenn andere was Böses machen und sie selbst davon frei sind. Mhm. Das funktioniert so lange, wie man selber keine Psychose hat oder nicht ein Kind hat, was eine Psychose hat oder ein Bruder oder eine Schwester. Und wenn das dann immer die anderen sind, funktioniert das, dann liest man das auch und dann weiß man auch, wer schuld ist. Und wenn man es aber selber ist, denkt man, man ist schuld. Und dann hat man plötzlich in seiner Psychose nochmal größere Schwierigkeiten, weil man weiß, dass man eigentlich outgecastet ist von der Gesellschaft, dass man derjenige ist, der Schlimmes macht und glaubt das dann auch noch. Menschen mit Psychosen nehmen das dann an. Das heißt, diese Stigmatisierung hat dann auch nochmal wirklich weitreichende Folgen für die Menschen selbst. So eine Berichterstattung, dass sie denken, ich bin gewalttätig. Es gab damals diesen Piloten, der gegen die Felswand geflogen ist mit einem ganzen Flugzeug. Das war keine Psychose.
Ja, also Germanwings 2000, ich glaube 14, 15 sowas war das oder 16, so um den Dreh, ja.
Und damals hieß es dann, der sei psychisch krank gewesen. Und die jungen Männer, die ich hatte in Behandlung, insbesondere in der Gruppe, mit einer schizophrenen Psychose, die haben nach dem Bösen in sich gesucht. Die dachten, ich bin böse. Also diese Zuschreibung in den Medien haben die für sich einfach übernommen. Auch ein Teil der psychotischen Erkrankung, dass man nicht mehr so richtig entscheiden kann, was ist das eigene, was ist von außen kommend, was ist eine Zuschreibung und was ist die Realität. Und so, das ist diese eine Seite von so einer Berichterstattung über diesen jungen Mann. Daneben, dass es wirklich eine ganz furchtbare Situation ist, wie sie im Zusammenhang mit schizophren erkrankten Menschen auch vorkommt, und zwar häufiger als in der gesunden Bevölkerung, ist es dennoch so, dass Tötungsdelikte oder so nicht häufiger von schizophren Erkrankten durchgeführt werden oder dass schizophren Erkrankte an sich gewalttätig sind. Und das ist so unglaublich wichtig, dass das in die Köpfe der Personen kommt, die sowas lesen. Das muss also in den ersten drei Zeilen stehen oder die sollen solche Berichterstattungen lassen. Es ist ja schlimm genug, was passiert ist. Warum muss das in die Zeitung?
Ja, man muss ja dazu sagen, das ist natürlich aus einer journalistischen Perspektive, vor allem wenn wir jetzt mal unterstellen, aus einer vielleicht nicht ganz so informierten journalistischen Perspektive, ist das natürlich aufsehenerregender, wenn ich jetzt schreibe, ja, übrigens, der Täter hatte ja auch eine Psychose, ne? Oder am besten war die irgendwie noch unbehandelt und er war bekannt und sowas. Das hat natürlich auf den ersten Blick scheinbar erstmal mehr Nachrichtenwert, als wenn man darüber schreibt, wie die ganzen nicht an Psychose erkrankten Menschen die gleichen oder vielleicht sogar insgesamt mehr und genauso brutale Taten begangen haben.
Ja, das stimmt natürlich. Und ich meine, das ist aber die Frage, was ist die Aufgabe des Journalismus und was ist die Aufgabe eines gut informierten Blattes und Journalismus? Und wenn wir an die Bevölkerung denken und an unsere psychisch Kranken, dann geht es ja vor allem eigentlich darum, auch diese mit im Blick zu haben. Es sind nicht so wenig. Schizophren erkrankte Personen sind 1% der Bevölkerung ungefähr. Männlich wie weiblich, egal welche Schicht oder welche welche Zugehörigkeit zu Berufen oder Ähnlichem. Es sind 1%. So, das kann man eigentlich mal so sagen, mehr oder weniger. Und wenn wir das überlegen, jeder von uns kennt mehr als 100 Menschen. Wir kennen also solche Menschen und die mögen wir auch. Oder wir mögen sie nicht, aber es sind ganz normale Menschen. Und die alle zu stigmatisieren durch solche Nachrichten, hilft der Gesellschaft nicht und hilft uns im Persönlichen auch nicht. Also ist die Frage, was ist das außer Verkaufszahlen, die man mit so etwas produziert? Das Leid ist geschehen. Das wird nicht schlimmer oder besser durch eine Berichterstattung.
Ja.
Und deswegen finde ich eigentlich eine ganz prinzipielle Haltung dazu, wenn ich sowas lese morgens oder höre, dann denke ich immer, bitte lass ihn nicht schizophren gewesen sein oder sie, weil ich denke, sonst dann
geht das Rad weiter.
Das Rad geht weiter, ja. Und so sehe ich das. Und auf der anderen Seite, es waren noch zwei andere Dinge, die erwähnt wurden, die total wichtig sind. Ich bin mir relativ sicher, und dafür gibt es meines Erachtens nur so halb gute Statistiken, dass die Gewalttaten selbst, wenn es jetzt nicht solche Momente sind, sondern doch vielleicht auch solche, aber wenn es so normale, vielleicht eher ungezielte Gewalttaten sind, sind es fast immer Drogen oder Substanzen, die damit eine Rolle spielen. Mhm. Wenn es so gezielte Beziehungstaten sind, dann kann es schon die Schizophrenie selbst sein und dann sind es auch die nächsten Angehörigen, weil das sind die, die quasi den inneren Austausch darstellen, primär darstellen, den solche Menschen haben, die eine Schizophrenie haben und die eben das Nähe-Distanz austarieren nicht gut bewerkstelligen können.
Lassen Sie uns da gerne einen Schritt weiter drauf zugehen, weil das wäre jetzt auch mein Versuch, irgendwie das einem mehr Menschen besser verständlich zu machen, was da passiert. Sie haben das gerade erwähnt, die engsten Bezugspersonen können dann eben in solchen Fällen, auch in solchen Ausnahmefällen zu einer Art der vermeintlichen Zielscheibe, das empfinden die psychotisch erkrankten Menschen ja gerade nun nicht so werden, sondern sie verteidigen sich ja, soweit ich da informiert bin. Können Sie uns vielleicht an diesem Beispiel mit den engeren Verwandten oder mit den engeren Menschen, die um uns alle rum sind, in diesem Fall auch, das ein bisschen erklären, wie Psychosen funktionieren, wie man sich so eine Situation vorstellen kann?
Ich glaube, es gibt so viele Beispiele, die in jedem Leben von jedem von uns vorgekommen sind. Also ein 3-jähriger Junge, der haut auch und der schreit auch und der schlägt auch. Und das macht er einmal, weil er frustriert ist, weil er irgendwas nicht hingekriegt hat, aber auch, weil er meint, dass er schon ganz groß ist und selbstständig ist und weglaufen kann. Und wenn dann was schief geht, wird er fuchsteufelswild. Und wenn die Mutter kommt und ihm eigentlich nur helfen will, kriegt die eine drauf. Das ist so zum Beispiel so eine Situation. Ich bin groß, ich bin selbstständig und bitte lass mich in Frieden. Ja, ich brauche dich nicht zum Überleben. Ist so eine Message dabei. Das Gleiche passiert in der Pubertät nochmal, wenn junge Menschen anfangen, gegen ihre Eltern vorzugehen, sie doof zu finden, manchmal sogar zu beschimpfen oder gar zu auch körperlich zu attackieren, dann ist das ein Loslösungsprozess. Wenn der gelingt, sowohl mit 3 Jahren als auch mit in der Pubertät, und das haben wir, wie gesagt, alle erlebt, dann kann es gut sein, dass so etwas wie eine Psychose größere Schwierigkeiten hat, durchzubrechen, als wenn das nicht gelingt. Denn es geht genau darum, zu viel Nähe oder zu viel Distanz löst eine ganz große Angst aus, eine ganz existenzielle Angst aus. Also dieses ganz alleine sein ist wie ein seelischer Tod, der macht Angst. Mich gibt es nicht mehr, das kennen manche auch von den Psychosen, es gibt mich gar nicht mehr, ich finde gar nicht statt, ich bin nur ein Phantom oder sowas. Oder eben dieses Gefühl, wenn ich mit jemand anderem zusammen bin, dann gibt es kein Ich mehr. Also dann spreche ich wie der andere, dann denke ich wie der andere, dann übernimmt der andere die Regie. Und das ist wieder dieses Fremdgesteuertwerden durch ein Gegenüber. Das heißt, wenn Menschen, die so eine Struktur haben, die nicht wissen, wo sie vorkommen. In der Einsamkeit kommen sie nicht vor, in der Nähe von anderen kommen sie nicht vor und das dazwischen gibt es nicht. Wenn diese Menschen nahe Angehörige haben, dann ist es so, dass die Loslösungsprozesse eben nur unter, jetzt sage ich es mal ganz knallhart, Mord und Totschlag funktionieren können. Weil es gibt nur zu nah, der andere lässt mich nicht ich sein oder ich bin unendlich einsam und der andere lässt mich verhungern und Also seelisch verhungern und verdursten. Das passiert, wenn so ein Loslösungsprozess nicht passiert ist. Wir kennen diese Bilder auch aus Filmen von jungen Männern, die bei ihrer Mutter leben geblieben sind und die irgendwie viel mit Einsamkeit ohne soziales Umfeld zu kämpfen haben und die dann nachher gegen ihre Mutter vorgehen. Das ist so eins von diesen Bildern, die man sich vielleicht an der Stelle als Hilfe als Hilfe nehmen kann. Mhm. Und bei dem jungen Mann kann es schon sein, dass es eine Mischung gab. Ich würde es jetzt einfach mal postulieren, obwohl ich überhaupt gar nichts von ihm weiß und das kann total falsch sein. Aber dieser junge Mann, das kann gut sein, dass er eben quasi abhängig ist von seinen Eltern, das nicht sein möchte, dass sein Vater ihm gesagt hat, wie man ist, er vielleicht gescheitert ist an dem einen oder anderen Ende, nicht es so geschafft hat, wie der Vater das wollte, dann die Drogen als Ausweg hat, die Drogen haben aber das Wahnhafte noch ein bisschen unterstützt und untermauert und er dann irgendwann dachte, mein Vater hat was gegen mich und der Chip sagt ihm dann, du musst den messern. Das ist jetzt extrem kurz gefasst. Da stecken Jahre dahinter, Jahre an Warnarbeit, Jahre an Abgrenzungsversuchen, Jahre an wirklich dysfunktionalen Beziehungen, bis es zu so etwas kommt. Das ist nicht einfach plötzlich aus dem Nichts. Mhm. Das wurde ja auch da schon gesagt. Aber dann kommt es zu solchen Taten, ohne dass die Tat selbst gemeint ist. Das ist der Ablösungsprozess dieser Ich möchte überleben mit meinem Ich, mit meinem Selbst möchte ich überleben. So ist das gemeint. Und mit dir geht das nicht. Mhm. Und das andere ist eben dieses, es gibt diese Jahre vorher und wenn ich das beschreibe, dann meine ich eben, die Beziehungsgestaltung ist gestört und die Beziehungsgestaltung kann man eben nicht mit Drogen und auch nicht mit Medikamenten alleine, sondern eigentlich nur mit anderen Beziehungen wieder regulieren.
Mhm. Mit anderen Beziehungen regulieren ist ein gutes Stichwort. Wir kommen in einem dritten Schritt noch auf den Umgang damit, was natürlich eine ganz wichtige Sache ist. Im Verständnisprozess würde ich aber jetzt erstmal noch einen Schritt weiter gehen. Sie haben uns erklärt, wie man sich diese Situation vorstellen muss. Nun ist natürlich, fragt man sich wahrscheinlich, ja, wie entsteht denn sowas? Und ich würde gerne noch kurz ein paar Gedanken dazu äußern. Als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, kamen mir verschiedene Nachrichten zu Psychosen unter. Also ich habe die eine ja schon zitiert, aber auch in ganz unterschiedliche Richtungen. Es gibt beispielsweise eine Studie, die gemessen hat, dass seit der Cannabis-Legalisierung die Drogenpsychosen mehr geworden sein sollen. Dabei wird einschränkend dazu gesagt, dass nicht ganz klar gesagt werden kann, worauf genau dieser Anstieg nun zurückzuführen ist. Das ist irgendwie erstmal nur so eine Zahl, die man da gemessen hat. Habe ich gedacht, okay, gut, das geht jetzt, steckt jetzt nicht so viel Erkenntnis drin, hatte ich das Gefühl. Dann habe ich gelesen, dass KI bei manchen Menschen Psychosen auslösen könne, stand da so. Ich zitiere, manche Nutzerinnen und Nutzer glauben, dass sie eine neue mathematische Formel entdeckt haben. Andere entwickeln Ängste und glauben, dass eine geheime Weltregierung sie verfolgt. Andere sind überzeugt, dass die KI ein Gott ist oder im Kontakt zu Außerirdischen steht. Wenn man jetzt ein bisschen was über Psychosen weiß, dann liest man in diesen Dingen keine Beispiele, wofür man eine KI braucht. Das muss man ja vielleicht auch dazu sagen. Da bin ich also nicht so sicher, ob die KI hier die Psychose ausgelöst hat oder ob schlicht psychotische Menschen oder Menschen mit einer psychotischen Disposition die KI bedient haben. In einem anderen Fall hat ein Mann die KI nach einer Alternative zu Salz gefragt, also zu Natriumchlorid, weil er der Annahme war, Salz sei gesundheitsschädlich. Und irgendwie hat dann diese KI Bromid empfohlen. Und darüber hat er Brom zu sich genommen, sich eine, wie heißt das nochmal? Ich habe das hier irgendwo aufgeschrieben, ein Bromismus hat er entwickelt, ist damit ins Krankenhaus gekommen, also eine Vergiftung. Und diese Vergiftung ist auch in der Lage, psychotische Symptome auszulösen. Ich erinnere mich allerdings auch an Berichte aus Zeiten, als, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Pokémon im Trend war. Diese Zeichentrickserie beziehungsweise diese Anime-Serie gibt es ja auch als Videospiel. Da soll es wohl Menschen gegeben haben, die sich für ein Pokémon hielten und deshalb aus dem Fenster gesprungen sind. Also, ne, ich will damit zum Ausdruck bringen, es gibt schon immer diese Erzählungen. Es braucht keine KI für solche Ausprägungen von Psychosen. Und wenn wir uns das anschauen, ist das an manchen Stellen ja schon ziemlich wild, was im Zusammenhang mit Psychosen so alles passieren kann, aber auch welche Zusammenhänge hergestellt werden. Was Psychosen auslösen kann oder wie der Zusammenhang von Ursache und Wirkung ist, scheint recht grundsätzlich vielen Menschen zumindest unbekannt zu sein. Wenn ich mich jetzt versuche zu orientieren, ja, wenn Sie für unsere HörerInnen, was muss ich denn dazu wissen? Wie können Psychosen entstehen? Was kann sie auslösen? Was kann man darüber wissen?
Also einmal ist es eine sehr gute Frage, weil es gibt sehr, sehr viele Gründe, was eine Psychose auslösen kann oder was eine Psychose begründen kann. Und es ist bis heute nicht ganz eindeutig geklärt, wie es dazu kommt. Und wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Psychosen. Wenn wir jetzt mal die schizophrene Psychose im engeren Sinne nehmen, dann gibt es eine, damit fangen immer alle an, mit einer genetischen Disposition. Das heißt, es gibt Familien, in denen häuft sich das. Es gibt nicht das Gen, das schizophrene Gen, das gibt es nicht. Aber es gibt Familien, in denen sich diese Disposition häuft. Und da ist nie ein Gen oder mehrere Gene gefunden worden, sondern da gibt es bestimmte Eigenschaften, die über Gene kodiert sind, die dazu führen können. Man kann die jetzt neurobiologisch ausschlachten und dann da einiges darüber erklären. Ich würde mich gerne aber an anderen Sachen festhalten, die jetzt nicht so technisch klingen. Also sagen wir mal, wir haben eine genetische Disposition. Also in der Familie gibt es eine Häufung von psychotisch Erkrankten, dann kann das natürlich auch zu einem besonderen sozialen Verhalten oder zu einem besonderen Aufwachsen führen, was wiederum für sich dann einen eigenen Wert hat in dem Aufwachsen einer Person. Dann gibt es Infektionen während der Schwangerschaft, dann gibt es bestimmte hormonelle Situationen während der Schwangerschaft oder auch Stress während der Schwangerschaft, was ja eine hormonelle Wirkung hat und auch eine Wirkung auf den Gehirnstoffwechsel des Säuglings, die alle so eine Disposition verstärken beziehungsweise nochmal von sich ausbilden können. Das heißt, da kommt ein Mensch zur Welt, der hat unter Umständen schon ein größeres Risiko, an einer Psychose zu erkranken, als ein anderer, der das alles nicht hatte. Der hat aber noch keine Psychose, weil kein Säugling hat eine Psychose. Dann passieren ganz viele Dinge in den ersten zwei Lebensjahren, die können zum Teil katastrophisch sein. Wir wissen, es gibt viele Katastrophen auf der Welt. Nicht jeder, der eine Katastrophe in den ersten zwei Lebensjahren erlebt, wird psychotisch. Aber es gibt so eine Konstellation, entweder auf dem Boden einer Disposition, einer Veranlagung oder auch ohne, die kann dazu führen, dass ein Mensch nicht so richtig lernt, was bin ich und was ist der andere. Und das ist eigentlich diese Konstellation, die wir vorhin schon hatten bei dem Fremdgesteuertsein von einem jungen Mann. Wenn ich nicht weiß, ob ich Hunger habe oder ob der mir jetzt gerade die Flasche bringt, Hunger hat, weil die Flasche kommt, ohne dass ich weiß, was Hunger ist, ohne dass ich je Hunger erlebt habe. Also so ein überversorgt werden nach so einem Versorgungsplan oder so, dann kann es gut sein, dass ich nie lerne, Hunger zu haben. Wenn ich immer warm angezogen wurde, ohne jemals gefroren zu haben, kann es sein, dass ich nicht weiß, wie man sich anzieht, dass ich kein Gefühl dafür entwickle. Und so ist es auch mit Nähe und Distanz. Wenn also Übergriffe passieren, wenn die Übergriffe quasi ein Selbstverständnis sind und von außen gesteuert und ich kein Gefühl dafür entwickeln kann, was bin ich und was ist der andere, was will ich und was will der andere. Wenn ich das nicht lerne, dann ist das eine der stärksten Dispositionen für eine schizophrene Entwicklung. Und wir wissen, wie viel das stattfindet. Wir wissen aber auch inzwischen, dass die Menschen mit Schizophrenien so bis zu 80% eigentlich Traumatisierungen haben, frühkindliche Traumatisierung, und die frühkindlichen vor allem deshalb, weil, oder die sind deshalb so wichtig, weil der Mensch selber sie nicht erinnern kann. Die ersten zwei Lebensjahre werden nicht erinnert. Das heißt, da gibt es nicht narrativ erinnert. Das heißt, es gibt keine Geschichte, die man erinnert. Es gibt entweder die Geschichten der anderen, die einem erzählt wurden, also die Mutter war im Krankenhaus für die ersten zwei Lebensjahre, du musstest irgendwie fremdversorgt werden oder also wirklich verschiedenste Sachen, oder es wird ein kleines Geschwister geboren, was wahnsinnig krank war, die Eltern waren absorbiert, dieses Kind oder der Mensch, mit dem man jetzt zu tun hat, war dann eben für die ersten Jahre sehr, sehr alleine, oder spätere Traumata, die sich dann akkumulieren, oder schlimme Situationen, die gar keine Traumata sein müssen, aber die genau in diese Kerbe, was bin ich, was ist der andere, reinhauen. Und es gibt dann noch die Situation, dass nicht nur man nicht das erinnern kann, sondern auch kein Narrativ dafür bilden kann, also es keine Worte dafür gibt. Und das ist ja
kein Bild im Kopf, habe ich gerade gedacht.
Kein Bild im Kopf und keine Worte. Und die Worte, wir wissen ganz genau, wie mörderisch Worte sein können. Manche Worte treffen es einfach nicht. Und wenn man versucht, etwas zu beschreiben und man trifft die Worte nicht oder man schafft es nicht, geht immer dran vorbei. Das ist so etwas, was man sich vorstellen kann. Da ist etwas erlebt worden, was nie ein Narrativ gefunden hat, nie ein Bild, nie ein Film in einem abgebildet hat, sondern wenn, dann kommt es von außen, die Erzählung. Das heißt, meine Realität, meine ersten zwei Jahre kommen von außen. Das, was ich erlebt habe, bildet sich nur emotional ab. Das heißt, wenn dann so eine Situation kommt, die, wie man so schön sagt, neudeutsch triggert, dann triggert das mit einer Emotion, die von damals kommt, die wirklich uralt ist, die ich nicht beschreiben kann. Und diese existenzielle Angst zu sterben, weil zu viel oder zu wenig essen oder zu kalt oder zu warm, ein Säugling stirbt an solchen Dingen, diese existenzielle Angst, die kommt hoch in diesem zu viel Nähe oder zu viel Distanz. Und die kann eben nicht mit einem Narrativ belegt werden, die kann nicht begründet werden, die überfällt einen quasi durch Situationen. Und das ist das, was so fatal oder nicht fatal ist, sondern was man vielleicht wissen muss, um damit umzugehen. Und wofür vor allem derjenige oder diejenige überhaupt nichts kann.
Also ich habe zwei Gedanken dazu gerade im Kopf. Der erste ist, dass das ja so vom, ich sag mal, Mechanismus her ja erstmal verwandt ist mit der Entstehung jeglicher psychischer Erkrankungen. Also ja. Ne, das ist ja, da ist ja erstmal eine ziemliche Nähe. Und der zweite Gedanke, den ich gerade hatte, da habe ich mir auch eine Frage zu aufgeschrieben. Sie sprachen gerade von Traumatisierung. Also ich muss da wieder denken an die, an die Berichterstattung über vermeintliche Messerattacken, die zuweilen von Menschen begangen werden, die nach Deutschland geflohen sind, nicht unbedingt, aber die teilweise bekannt sind, deren psychotische Erkrankungen bekannt sind, die in Behandlung waren, die vielleicht sogar schon mal gewalttätig geworden sind. Da mittlerweile ist da auch viel die Rede von Traumatisierung. Sie haben gerade auch gesagt, ich glaube 80% haben Sie gesagt, ist zurückzuführen auf sowas. Also da gibt es schon einen speziellen Zusammenhang mit einer bestimmten Traumatisierung und der psychotischen Erkrankung. Kann man das so sagen?
Also ich glaube, so dürfen wir es nicht sagen. Es ist nicht zurückzuführen auf ein Trauma, sondern wir können sagen, dass bis zu 80% der Menschen, die eine Schizophrenie haben, irgendwo im Leben ein Trauma oder traumaähnliches Ereignis hatten. Mhm. Viele, die kumulative Traumata hatten oder langanhaltende. Und diese Traumata sind häufig nicht Traumata im engeren Sinne, wie sie für uns in unseren Diagnosesystemen beschrieben sind, wie Naturkatastrophen oder sowas, die man alleine erlebt, sondern oder wirklich sexuelle oder sonstige Übergriffe, sondern es sind dann teilweise eben auch wirklich inadäquate Behandlungen. Also wie dieses zu viel die Flasche geben oder nicht warten, bis ein Mensch sich regt und etwas braucht, sondern vorher schon kommen. So.
Man muss kurz zur Erklärung dazu sagen, Sie unterscheiden das so, weil es gibt, also der Begriff Trauma ist einigermaßen definiert im psychischen Kontext und da gibt es sozusagen wie so Listen zu, was da reinfällt und ne, ab wann etwas als Trauma zu kategorisieren ist. Deswegen unterscheiden Sie das gerade. Es gibt aber auch eher also eine Idee von einer Traumatisierung, die jetzt nicht das konkrete Trauma zur Grundlage hat, sondern wie Sie gerade beschreiben, das ist wie so eine Art, ich sag mal, Beziehungstrauma.
Ja, es ist ein Beziehungstrauma oder ein traumatisches Erleben.
Genau.
Ein traumatisches Erleben würde ich unterscheiden von dem Trauma. Und auch da sind wir noch im sehr allgemeinen Feld, wie bei so vielen Dingen von der Schizophrenie, sind wir da im sehr allgemeinen Feld. Und deswegen ist es bei der Schizophrenie-Entstehung auch immer eigentlich eine Addition von verschiedenen Ebenen, die da zusammenkommen müssen. Also es gibt viele Schizophrene, die haben keinen genetischen Load, die haben keine Infektion der Mutter in der Schwangerschaft, aber meistens fängt es dann mit irgendwelchen Beziehungsdingen in der Schwangerschaft an oder danach und dann kommt eben ein schwieriges Aufwachsen und dieses schwierige Aufwachsen muss nicht mal von außen erkennbar sein und deswegen auch Menschen aus den sogenannten besten Familien, was auch immer das heißt, wir wissen, dass das meistens auch nicht so dann ist, wie es von außen aussieht, aber da gibt es eben dann alles. Ne? Das traumatische Erleben spielt da eine große Rolle. Und wenn wir jetzt die Migranten nehmen oder die Menschen, die scheinbar nicht zu uns gehören sollen, dann denke ich mal, da gibt es ganz klare Zahlen, dass die natürlich viel mit viel mehr Stress beladen sind, viel auch in unserer Gesellschaft eben viel Feindschaft erfahren, viel Ablehnung erfahren und insofern auch feindseliger werden, Klammer auf müssen, Klammer zu. Und diese Feindseligkeit, die addiert sich dann auch auf mögliche Veranlagungen oder Erlebnisse obendrauf. Also wenn jetzt jemand wirklich Traumata erlebt hat, Übergriffe erlebt hat und die meisten der Migranten haben das, die haben unglaublich schlimme Situationen erlebt. Sie kommen in ein reiches Land, sie haben den permanenten Vergleich und werden schlecht behandelt, dann denken die, sie sind schlechte Menschen.
Ja.
So, und das ist ja schon nicht mehr der Realität entsprechend. Und da beginnt schon sowas, so ein psychotisches Denken. Und es ist bekannt, dass Menschen mit Migration, die jetzt in einem Umfeld sind, was nicht ihresgleichen ist, dass die eher an einer schizophrenen Psychose erkranken als andere. Das heißt, da sind wir als Gesellschaft gefragt, wenn wir Menschen aufnehmen mit solchen Hintergründen, uns auch um die zu kümmern. Und sie nicht wegzuschließen.
Das heißt, was für mich gerade ein bisschen neu daran klingt, ist, also unabhängig jetzt davon, ob die Psychose zum ersten Mal dann hier vor Ort in Deutschland ausbricht oder ob es schon eine Vorgeschichte gab, aber im Prinzip muss man ja das anerkennen, welche Erfahrungen diese Menschen gemacht haben und sozusagen eine Art Grundangebot schaffen, um mit diesen Menschen zu arbeiten und, ich sage jetzt auch mal etwas salopp, dann auch prüfen zu können, okay, inwieweit besteht die Gefahr einer psychotischen Erkrankung. Ja. Also dass man sozusagen eigentlich ein grundsätzliches Präventionssystem braucht, in die diese Menschen ganz grundsätzlich reinkommen.
Ja, ja. Und das gibt es natürlich auch. Das, allerdings ist es halt zahlenmäßig viel zu gering. Mhm. Es gibt inzwischen wirklich tolle Anlaufstellen für Radikalisierung und Migration. Ist es auch klar, wenn jemand so in die Ecke gedrängt wird, dann kann er sich auch radikalisieren, um noch überhaupt irgendjemand zu sein. Das hat auch meistens mit dem Inhalt der Radikalisierung gar nicht so viel zu tun, sondern das sind dann wirklich so Fluchtorte, die Menschen aufsuchen, insbesondere junge Erwachsene, die irgendeine Form von Bedeutung brauchen. Das hat dann mit Psychose gar nichts mehr zu tun. Aber es sind diese Menschen, die ankommen und mit anderen Selbstverständnissen leben müssen, die sie sich nie freiwillig ausgesucht haben, die sie nicht gelernt haben und die ihnen dann auch noch vorgeworfen werden. Und da gibt es eben verschiedensten Umgang mit, und das mit zu begleiten, das wäre unsere Aufgabe. Und da schaffen wir eben nicht das, was bei uns in der Gesellschaft gerade aufgelaufen ist. Mhm. Liegt auch an Sprachbarrieren natürlich, auch an kulturellen Barrieren, die wir auch nicht gelernt haben.
Das bringt mich aber dann final zu der Frage nach dem Umgang. Da sprechen wir natürlich auch über Therapie, aber wenn ich mir das jetzt in so einer Alltagssituation vorstelle, eigentlich muss ich anders fragen, weil Sie das ja jetzt gerade schon ein bisschen erläutert haben. Also Sie haben darüber erzählt, wie die Situation ist und dass diese Situation natürlich eigentlich flächendeckender sein müsste und dass die sich da besser drum gekümmert werden müsste. Aber wenn ich jetzt vom Einzelnen denke, wie kann ich denn das als Außenstehender erkennen, beziehungsweise kann ich da was machen? Sie verstehen, wie ich meine. Ich würde mich dem gerne ein bisschen näher, da irgendwie drauf zugehen kann oder so.
Also ich finde das jetzt eine ganz gute Frage, weil die eigentlich wieder an dem ersten Beispiel anschließt. Was hätte denn diese Schwester machen können, wenn die sagt, es war schon länger klar, dass da irgendwann was passieren wird? Das hört man so oft von Angehörigen, wenn irgendwas passiert ist. Das war klar, es musste irgendwann passieren. Mhm. Das hat sich zugespitzt.
Interessant, dass sie in diesem Gefühl verbunden sind.
Ja,
ne?
Ja. Und das merkt derjenige auch. Das ist dann fast mal wie so eine Entladung oder so ein Punkt hinter einer Geschichte, die sich wahnsinnig angeschoppt hat. Und wie erreiche ich Menschen, die in einer anderen Wirklichkeit leben, weil das für sie der einzige Überlebensmoment ist, also der einzige Ort, wo sie noch sie selbst sein können. In dem Moment, wo die in unsere Welt eintreten, finden die nicht mehr statt, dann leben sie nach unseren Regeln, mit unserer Sprache und so weiter und sind weg. Also ziehen sie sich in eine eigene Welt zurück. Und diese eigene Welt, die hat ihre eigenen Gesetze und an die kommt man dann zunehmend weniger ran. Und da ist die Frage, wie kommt man an die ran? Und da gibt es inzwischen auch wieder da gibt es auch wieder echte Rückschritte, würde ich sagen, in der Therapie, dass nicht mehr die Beziehung an sich dann versucht wird anzugehen, sondern dann eben wirklich mit Mitteln wie mit mehr Medikamenten oder sogar Zwangsmedikation, die nicht immer falsch ist, überhaupt nicht. Es gibt Situationen, wo man Zwangsmedikation braucht und vielleicht auch einmal mehr als weniger. Aber diesen Zwang zum Beispiel zu Hause oder sowas, wo die Ängste der Bevölkerung plötzlich der Taktgeber sind für solche Behandlungsmaßnahmen. Und das darf nicht passieren, ne? Auf der anderen Seite so jemandem wie eine Angehörige, wie eine Schwester oder Eltern, die sagen, hier ist was ganz, ganz übel, ihr müsst helfen, das muss man ernst nehmen. Das muss man richtig ernst nehmen. Weil das zeigt sich eigentlich vorher, das kommt nicht aus dem Nichts.
Das heißt also, eigentlich ist Ihre Antwort, dadurch, dass es dazu Erkenntnisse gibt, dass ein solches Gefühl häufig herrscht, muss man eigentlich sagen, wenn dieses Gefühl da ist, ist bekannt, dass es sich meistens auf etwas Konkretes bezieht und dann muss man früher, schneller eingreifen.
Ja, überhaupt.
Ja.
Und nicht eben resigniert sagen, ja, der war jetzt schon so oft bei uns, der macht nicht, was wir wollen, ich kann nichts ändern oder so. Ne? Das ist ein echtes sozialpsychiatrisches Problem und die Sozialpsychiatrie ist bekanntermaßen ein bisschen zusammengeschrumpft in den letzten Jahrzehnten. Die sollte wieder im Kommen sein, wie viel davon tatsächlich dann wirklich passiert.
Ja.
Werden wir sehen bei der zunehmenden Stigmatisierung und fehlenden Förderung und fehlenden Geldern sehe ich da in diesem Zweig, der kostet und scheinbar nichts bringt, was ja nicht stimmt, ne? Es würde gesellschaftlich viel verändern und viel verbessern. Sehe ich da gerade so ein bisschen schwarz.
Aber ja, verstehe ich.
Ich will eigentlich nicht negativ sein an der Stelle.
Nee, natürlich, wir sollten versuchen, da konstruktiv zu bleiben. Ich meine, auf der anderen Seite könnte man vielleicht argumentieren, dass da gerade ein Problem sichtbar wird oder größer gemacht wird, auch auf eine Art, und darüber vielleicht die Möglichkeit besteht, dass da mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wieder drauf geht, ne, auf diese Situation. Und ich meine, wer das hört und in irgendeiner Form damit zu tun hat, kann das ja weitersagen oder selbst so handeln und vielleicht zumindest mal ein bisschen beharrlicher sein in so einer Situation, wenn man ein solches Gefühl hat. Gerade wenn Sie sagen, es kennen viele Angehörige, dann ist man vielleicht auch ein bisschen ermutigt, wenn man von Ihnen das hört, dass man da lieber noch mal ein bisschen beharrlicher ist. Ne? Das kann ja auch schon was bringen.
Ja, ja.
Sie haben das gerade schon mit den Medikamenten genannt. Ich habe das nämlich mir auch so aufgeschrieben. Ich habe in diesem Artikel gelesen, da stand drin, Zitat, ein Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik sei unumgänglich für diesen Täter, den 28-Jährigen. Ja, da spreche ich jetzt wieder drüber. Mhm. Wie lange? Zitat, je besser sie mitarbeiten, umso kürzer wird es, richtete sich der Richter an den 28-Jährigen. Die Krankheit werde ihn allerdings ein Leben lang begleiten. Man kann sie nicht heilen, aber man kann sie mit Medikamenten in Schach halten. Das ist nämlich auch das Zitat hier. Und mitarbeiten bedeutet in einer psychiatrischen Klinik, sich nicht nur brav zu verhalten, sondern seine Medikamente zu nehmen. Und Sie haben schon, ich hätte jetzt gefragt, was denken Sie darüber? Sie haben gerade schon grob gesagt, was Sie darüber denken. Ich finde das fatal, dass das in der Berichterstattung auftaucht, weil das ist ja nun, also das Problem geht ja nicht weg, indem einfach jemand seine Medikamente nimmt. Das ist ja dann nicht aus der Welt.
Und das hat er ja auch gesagt, ne? Also es gibt keine Heilungschance, wenn man nur Medikamente nimmt. Das heißt, es gibt schon welche, die irgendwann dann keine Psychose mehr haben, wenn sie Medikamente genommen haben. Da wissen wir nicht, hätten sie auch keine Psychose mehr gehabt, wenn sie keine Medikamente genommen hätten. Wir kennen den Verlauf nicht. Es gibt viele Verläufe, die einmalige oder zweimalige oder dreimalige Psychosen haben und dann kommt nichts mehr. Das hängt ganz stark mit der Lebenssituation zusammen und mit den Lebensumständen zusammen, den jemand ausgesetzt ist oder die jemand sich auswählt. Und wieder gibt es viele Faktoren, die damit reinspielen. Vor allem Beziehungen, aber natürlich auch Drogen und Schlaf und Beruf und Partnerschaften und so weiter. Jetzt bei dem, was der Richter gesagt hat, ist das fatal, dass er wieder nur die Medikamente als Therapie erwähnt. Das ist wirklich seit weit mehr als 20 Jahren bekannt, dass Medikamente alleine nicht die Therapie sind, sondern Medikamente plus Psychotherapie. In der Richtlinie und vor allem in der Leitlinie ist es verankert seit spätestens 2019, dass eine Psychotherapie für Menschen mit diesen Erkrankungen angeboten werden muss. Und dass die genauso hilfreich ist wie Medikation. Und zusammen ist es noch wirksamer. Und dieses genauso wirksam wie Medikation, da muss man aufpassen, was man sagt. Aber es ist tatsächlich so, dass die Psychotherapie selbst, wenn sie gut ist, einen wahnsinnigen Effekt hat. Und eine gute Psychotherapie heißt nicht, der eine kann es für alle oder es gibt ein bestimmtes Verfahren für alle Patienten, sondern es gibt für jeden einzelnen Patienten eine beste Therapie. Und daraus zu kriegen, was ist gut für unsere Bevölkerung an Therapien, an Therapieangeboten und wie selbstverständlich muss das werden, da bin ich an der einen Stelle ganz eindeutig. Es muss endlich ein Selbstverständnis werden, dass Menschen mit schizophrenen Psychosen oder mit Psychosen eine Psychotherapie bekommen können und bekommen sollten, wenn sie das wollen. Und dass das ganz viel bringt. Und dass das neben der Medikation eigentlich ein Muss ist. Wenn jemand nicht will, dann ist es so. Aber das ist etwas, wo ich merke, die Zugänge gibt es, die Akzeptanz gibt es. Man muss dann halt die richtige Passung finden. Das ist nicht leicht. Es gibt nur nicht ausreichend Psychotherapeuten.
Mhm. An der Stelle kurz etwas fachlicher, weil mich das interessiert. Wir sprechen ja in Deutschland immer über die Verfahren, die wissenschaftlich zugelassen, die von den Krankenkassen bezahlten Verfahren, die systemische Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch und Psychoanalyse oder analytische Psychotherapie, so heißt es korrekt. Sie sprechen jetzt von einer angemessenen Therapie. Können Sie etwas dazu sagen, wie jetzt mal eben gerade völlig unabhängig von einem solchen Schulendenken, was aus meiner Sicht oft auch einfach ein bisschen den Blick verstellt. Wie sieht denn so eine Therapie aus? Oder was sind denn so, sagen wir mal so, Grundbausteine einer insofern für schizophren erkrankte Menschen passenden Psychotherapie?
Auch da würde ich gerne nochmal zum Anfang des Podcasts zurückgehen. Wenn wir uns überlegen, dass so eine Erkrankung schon sehr lange angelegt ist, Und der Mann ist 28, wenn es zu so einer Tat kommt. Sagen wir, es wäre gut gewesen, er wäre spätestens mit 25 in Behandlung gekommen. Dann hat der schon 20 Jahre lang oder 15 Jahre lang oder 10 Jahre lang hat er dann schon ein Problem gehabt. Was man jetzt nicht direkt fassen kann und wo man nicht sofort irgendwie drauf losgehen muss. Aber in dem Moment, wo so etwas sichtbar wird, da hätte man vielleicht anfangen können. Aber das passiert fast nicht. Fast immer muss erst etwas laut werden, um dann in die Therapie zu kommen. Also irgendeine erste Episode oder eine psychotische Exazerbation, also ein Ausbruch einer Psychose muss stattfinden, damit eine Behandlung initiiert wird. Relativ häufig, nicht immer. Und dann kann man davon ausgehen, dass die Therapie, das ist für mich so eine Hilfe in dem Denken, mindestens oder so ungefähr so lange dauert, wie sich die Krankheit schon gebildet und angeschoppt hat. Denn, und das wissen wir neurowissenschaftlich tatsächlich, Veränderungen passieren in Echtzeit. Und wenn wir in unserem Hirn etwas regulieren wollen, dann sind die Medikationen vielleicht ein Bereitsteller, dass solche Veränderungen möglich sind. Aber die Veränderungen selbst finden durch Begegnungen statt, durch Erlebnisse, durch Lernen, durch Dinge, die man durchlebt. Und das ist dann Echtzeit. Und diese Echtzeit, die bildet ab, wie lange sowas dauert. Also wenn jemand 10 Jahre krank war, dann muss ich auch damit rechnen, dass ich 10 Jahre brauche, um dem wieder auf die Beine zu helfen. Dazwischen passiert nichts Schlimmes, wenn der in dem therapeutischen Kontext bleibt und wenn er irgendwie eine Beziehung zu den Therapeuten, welcher Art auch immer, aufbaut. Und ich glaube, das ist das, Beziehungen, die irgendwie schiefgelaufen sind, verschuldet, unverschuldet, egal. Beziehungen, die nicht gut gelaufen sind, die zu einer Psychose führen, die müssen auch auf der Ebene wieder behandelt werden. Mhm. Und das dauert. Also brauchen wir, egal welches Verfahren, Zeit.
Ja. Ja, das ist ein gutes Stichwort, nicht nur in dem Kontext, ja. Mich haben Sie damit auf jeden Fall überzeugt. Wer jetzt noch nicht überzeugt ist, können sich vielleicht noch folgendes Zitat anhören, auf das ich gestoßen bin, das ich nicht vorenthalten möchte. Wurde jemand in einem Zeitungsartikel zitiert und sagte, blindes Wegsperren ist nicht sonderlich erfolgversprechend. Ein australischer Psychiater hat einmal ausgerechnet, dass man 35.000 Patienten mit psychotischer Schizophrenie wegsperren müsste, um ein einziges Tötungsdelikt zu verhindern. Das sind so Realitäten, um sich vielleicht auch mal einen Begriff davon zu machen. Ich meine, klar, das ist ein Wissen, das wird jetzt nicht in jede Wohnstube vordringen, wo man dann da sitzt und diese Schlagzeile liest. Aber das sind die Fakten dazu. Ja, wie oft hier im Podcast würde ich gerne zum Schluss noch einen Ausblick versuchen. Mir kam bei meiner Recherche ein Aufklärungsseminar zu Psychosen unter. Wie sehen Sie das im Hinblick auf einen Umgang mit psychotisch erkrankten Menschen oder mit schizophren erkrankten Menschen und eine Weiterentwicklung der problematischen Situation? Sie leiten ja an der EPU den Studiengang mit dem sprechenden Titel Interdisziplinäre Psychosentherapie. Wo stehen wir gerade? Muss sich professionell was verbessern oder brauchen wir zum Beispiel auch mehr Aufklärung für die Bevölkerung?
Auf jeden Fall brauchen wir mehr Aufklärung für die Bevölkerung, ganz klar. Für die Journalisten erst recht. Also viele Journalisten sollten wissen, was sie schreiben und was sie damit tun. Aber das gilt für alle Bereiche, glaube ich, nicht nur für die Psychosen. Und dann gibt es natürlich die Notwendigkeit, miteinander zu sprechen. Also da, wo der Patient es selber nicht mehr kann, wo ihm die Sprache fehlt, wo er nicht weiß, woher diese Angst kommt, ist es wichtig, dass diejenigen, die in dem Moment keine Psychose haben, vielleicht darüber sprechen können, eine Sprache haben und herauszufinden versuchen, woher die Angst kommt. Und nicht die Angst begründen durch den, der anders ist. Und das ist, glaube ich, so eins der Dinge, die da gerade so wirklich viel, viel mehr wieder passiert. Und dass die Angst eine Riesenrolle spielt, das habe ich in einem anderen Podcast bereits gesagt. Die Angst des Menschen mit Psychose, die ist so groß, dass sie unter Umständen auch aufs Gegenüber rüberschwappt. Und dann wird man manchmal zum Handeln angetrieben, was man selber auch sonst nicht tun würde, wenn man die Angst nicht hätte. Das heißt, man muss mit dieser Angst anfangen umzugehen. Und ich glaube, jeder von uns muss im Moment mit der Angst umgehen, die da draußen immer größer wird. Und dass da Psychosen zunehmen, ob durch Cannabis oder durch Berichterstattung oder durch KI, das ist eigentlich klar, finde ich. Ich finde es klar, abzugrenzen, was bin ich, was ist der andere, ist es wirklich eine Katastrophe da draußen oder bin ich die Katastrophe? Das sind so Dinge, die uns gerade, glaube ich, gerade alle beschäftigen und nicht nur die Menschen mit schizophrenen Psychosen.
Das heißt, es gibt eine ganz entscheidende Verbindung aus öffentlicher Wahrnehmung oder öffentlichem Diskurs und diesen psychotischen Erkrankungen, die, über die Sie uns jetzt aufgeklärt haben, die Sie gerade nochmal benannt haben, mit der wahrscheinlich die meisten nicht rechnen, die insbesondere nur diese Schlagzeilen lesen und eine Verbindung zwischen Gewalt und Psychosen herstellen. Insofern fand ich es mal wieder sehr spannend. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke auch und freue mich auf nächstes Mal.
Menschen mit Psychosen leiden nicht an einem Mangel an Logik, sondern an einem Überschuss an Bedeutung. Sie sind einer Welt und einer Wahrnehmung ausgesetzt, die immer wieder unheimlich bedrohlich und gefährlich auf sie wirkt. Es ist entscheidend, sich das klarzumachen, wenn es um den Umgang mit Psychosekranken geht, ob im Alltag oder in der Behandlung. Wer Psychosen erlebt, ist zunächst nicht gefährlich, sondern hat vor allem Angst. Die Dauer einer Psychose hängt stark von der Behandlungsverzögerung ab, der sogenannten Duration of Untreated Psychosis. Je länger eine Psychose unbehandelt bleibt, desto tiefer graben sich die neuronalen Muster ein und desto länger dauert es später, den Zustand wieder zu stabilisieren. Daher ist es dringend notwendig, die Behandlungsstrukturen weiter zu verbessern und vor allem mit Falschinformationen und Missverständnissen zu psychotischen Erkrankungen aufzuräumen. 1% der Bevölkerung ist betroffen von Psychosen. Das klingt erstmal nicht viel. Was ist schon 1%? Wer in einer größeren Stadt unterwegs ist, kann einmal den Selbstversuch machen und durchzählen, wie schnell man 100 oder mehreren 100 Menschen begegnet. Darüber können wir merken, dass Psychosen ein Thema direkt aus der gesellschaftlichen Mitte sind. Diese Menschen brauchen unsere Unterstützung und unseren Schutz.
Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.